Vis-à-vis.
Der Titel des Buches, Die Beraterrepublik, deutet auf eine ziemliche Größenordnung hin. Wie groß ist denn dieser Sektor? Wie viele Consultants gibt es? Was setzt die Branche um?
Die Unternehmensberatungsbranche in Deutschland schätzt man, dass es ungefähr 160.000 individuelle Berater sind, kombiniert in ungefähr 26.000 Unternehmen und einem Marktvolumen, einen Umsatz von roundabout 45, vielleicht 50 Milliarden Euro.
Wie teilt sich das auf? Wie viel entfällt auf speziell die politische Beratung?
Der öffentliche Sektor, ein bisschen breiter gefasst, das sind ungefähr 10% des Gesamtmarktes, also 4, 4,5, 5 Milliarden Euro.
Da ist aber trotzdem eine Menge Geld zu verteilen. Ich lese bei Ihnen, die letzte Merkel-Regierung hat über die Legislaturperiode 1 Milliarde Euro an Berater ausgegeben. Die Ampelkoalition gleich in ihrem ersten Halbjahr gut 270 Millionen. Wenn die so weitermacht, kommt sie also locker über diese 1 Milliarde. Geht das immer so weiter in diese Richtung? Ist das ein Trend?
Ja, auf jeden Fall ein Trend, dass da ein Wachstum ist. Wie groß die, oder das sind natürlich, wenn man sich nur die Bundesregierung anschaut, sind die Ausschläge ein bisschen größer, als wenn man den gesamten öffentlichen Sektor nimmt. Aber meine Erwartung ganz klar, das geht so weiter.
Dabei gilt es aber doch als sicher, dass auch der Regierungsapparat, also der eigene Apparat stetig wächst. Mehr Staatssekretäre, mehr Bevollmächtigte, mehr Mitarbeiter. Wozu dann immer noch mehr externe Berater?
Das klingt erstmal widersprüchlich, gell? Ich versuche es mal zu erklären und ich versuche das mit drei ganz dicken Pinselstrichen zu machen, knapp zu halten. Also zum einen der Personalbestand im öffentlichen Dienst, ne, wieder gesamt gesehen, ist in den letzten Jahren gesunken. Höchststand irgendwie Anfang oder nach der Wiedervereinigung, Tiefpunkt jetzt vor ein paar Jahren gehabt. So, das war so ein Riesensparprogramm und heute haben wir die Lücken, die jeder sozusagen in seiner Stadtverwaltung wahrnehmen kann, wenn er auf Anträge wartet oder sowas. Das, was Sie gerade angesprochen haben, das sind die Ministeriumsspitzen, die sind natürlich extrem prominent und dann gibt es immer Meldungen, dass wieder in einer gewissen B-Besoldung Stellen dazugekommen sind. Also zum einen Personalbestand ging runter, dann zweiter Punkt, es gibt immer wieder neue Aufgaben. Im kommunalen, im Landes-, im Bundesbereich. Und der dritte Punkt, die Ansprüche an die Verwaltung sind gestiegen. Stichwort Verwaltungsmodernisierung, sage ich da mal. Wir wollen also nicht mehr mit dem klassischen Faxgerät arbeiten, sondern durchaus mit digitalen Medien. Und da braucht es dann irgendwo externen Sachverstand, um das Ganze anzuschieben. Und deswegen gibt es diese beiden Entwicklungen. Ne? Relativ großer Personalkörper plus externe Beratung.
In der politischen Beratung treffen da aber ja zwei im Prinzip grundverschiedene Bereiche aufeinander. Der eine, die Politik soll maximal transparent agieren, den Wählern verantwortlich, gemeinwohlorientiert. Der andere muss per se Geschäftsgeheimnisse wahren und unbedingt Gewinn erzielen, sonst funktioniert das Geschäft ja nicht. Wie passt das denn zusammen?
Da haben wir den nächsten Konflikt auf den ersten Blick und auf den zweiten übrigens auch. Die Gemeinwohlorientierung und die Gewinnorientierung passt erstmal nicht zusammen. Man kriegt es aufgelöst, wenn man halt als Auftraggeber seinen Auftragnehmer ordentlich steuert. Und dazu muss man wissen, dass in typischen Verwaltungen die Leitfrage immer ist, ich mache es jetzt auch wieder sehr pauschal, ist irgendwas regelkonform, ja oder nein? Ja, wir wollen haben Regeln und finden es auch gut, dass sich eine Verwaltung daran hält, dass nicht jeder einen Personalausweis bekommt, nur weil er Geld auf den Tisch legt beispielsweise, sondern dass da gewisse Anforderungen angeknüpft sind. Das gilt auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Die Beratung, die denkt sich, naja, ist irgendwas nützlich für meinen Kunden, meine Kundin? Ja oder nein? Wenn es nützlich ist, wird es umgesetzt. Wenn nicht, dann halt nicht. Und das sind halt so zwei Denkrichtungen, die aufeinanderstoßen. Und die muss man dann als cleverer, als intelligenter, als kompetenter Kunde versuchen aufzulösen.
Nehmen wir mal an, das läuft, wie es laufen soll, wie Sie es skizziert haben. Kann ich als Bürger denn wenigstens erfahren, welches Ministerium, welches Ressort oder auch welche Stadtverwaltung seine Berater engagiert und woran die arbeiten? Gibt es so eine Art Register, das ich einsehen kann?
Leider nicht. Das finde ich total schade und ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass die Berufsbezeichnung Berater nicht geschützt ist. Also jeder kann das machen, jeder kann als Berater beauftragt werden. Und es gibt halt dann leider Gottes auch kein transparentes Register, wie so eine Berufsrolle, wo sich dann alle eintragen, wenn man eine gewisse Prüfung gemacht hat oder so. Ich kann im Zweifel nachfragen bei meiner Stadtverwaltung, beim Land, wie schaut es denn aus? Aber es ist nicht so, dass ich auf Knopfdruck rausbekomme, was wie wo passiert ist.
In der politischen Beratung, bleiben wir mal in diesem Sektor, fällt auf, dass weltweit immer geradezu gleichlaufend in bestimmte Richtungen beraten wird. In den 90ern und früheren 2000ern haben Berater klar neoliberal agiert. Der Staat sollte möglichst viel an Privat abgeben. Das war die Zeit, wo Wohnungsbestände veräußert wurden. Heute ist das deutlich anders. Da greift der Staat mehr und mehr direkt in die Wirtschaft ein mit Regeln und Subventionen. Auch das fast international im Gleichschritt. Herrscht in der Beratung ein Herdentrieb?
Sicherlich. Berater kreieren Wellen, Modewellen, wenn man sie so nennen möchte. Die können mal kürzer, mal langlaufender sein. Und die profitieren von denen, also reiten halt auf diesen Wellen. Damit sind sie nicht alleine. Es gibt auch noch andere Akteure, die in diesem Spiel mitmischen und sagen, wo man sich wie wo in, sozusagen positionieren und entwickeln möchte. Aber das sind Wellen, die man im gesellschaftlichen Bereich sieht. Sie haben gerade die ganz große Frage Markt oder Staat angesprochen. Das sind Wellen, die man im IT-Sektor sieht. Das sind Wellen, die man und Entwicklungen, die man im Umgang mit Personal, mit Mitarbeitenden beispielsweise sieht.
Vis-à-vis im Gespräch mit Wirtschaftsprofessor Thomas Dielmann von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen über sein Buch Die Beraterrepublik. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck war eine Weile in den Schlagzeilen, weil viele seiner wichtigsten Berater alle aus derselben Richtung kamen. Nun waren das keine Externen, um das mal klar zu sagen. Trotzdem die Frage, neigen Politiker dazu, sich mit den Beratern zu umgeben, die ihre eigenen Ideen teilen? Kommen kritische Geister überhaupt zum Zuge?
Das kommt, glaube ich, nicht auf den Politiker, die Politikerin an, sondern auf die Person selber, die Beratung sucht. Natürlich ist es nett, wenn mir jemand sagt, toll, das, was du da vorgeschlagen hast oder dir vorstellst, ist eine super Idee. Das sehen wir in der Privatwirtschaft, in Vereinen, genau wie in der Politik. Und dann ist es halt eine Professionalität eines Managers, einer Managerin, einer Politikerin zu sagen, nee, ich suche mir nicht nur die Ja-Sager, egal wie kompetent die sind, ne, sondern ich suche mir auch diejenigen, die meine Ideen kritisch hinterfragen.
Wir reden jetzt hier über Beratung in der Politik, aber sonderlich viel wird gar nicht über Berater in der Politik geredet. Es sei denn, sie kommen mal ins Gerede, etwa weil unter Verteidigungsministerin von der Leyen die Ausgaben regelrecht explodieren oder weil die Bahn, das streift auch die Politik, ihren Ex-Spitzenkräften nach ihrem Job lukrative Beratungsaufträge verschafft. Das hat sie inzwischen eingestellt. Machen die meisten aber in aller Stille einen ordentlichen Job? Was meinen Sie, die meisten Berater?
Ich denke, ja. Berater haben eine hilfreiche, eine wichtige Funktion und die machen einen ordentlichen Job. Warum sage ich gerade so ein bisschen vorsichtig, ich denke ja, weil es ist schwierig zu messen, zum einen, und zum anderen ist es halt relativ intransparent, nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich. Warum denke ich, dass es trotzdem was Gutes ist? Die Nachfrage steigt in den letzten Jahren ganz massiv und wenn es was Negatives, was Schlechtes, schlechte Leistung wäre, wird die Nachfrage halt nicht so deutlich steigen.
Aber viel öffentliche Kontrolle oder auch nur Erfolgsbewertung öffentliche gibt es nicht, oder?
Leider nicht, nee. Bei privaten Unternehmen liegt es natürlich in deren Hand. Aber weil wir den Fokus hier ein bisschen auf den öffentlichen Sektor gelegt haben, da gibt es wenig Kontrolle. Das ist meines Erachtens auch ein Punkt, an dem man ansetzen kann, den man verändern müsste.
Nehmen wir mal an, ich suche einen Berater fürs öffentlich-rechtliche Radio, um so gut es geht, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und unvoreingenommen ins Gespräch zu kommen. Könnte ich mich da auf eine Art Ranking, auf ein Qualitätssiegel, auf Wettbewerbssieger oder sowas stützen, um die Besten zu finden?
Es gibt Wettbewerbe für den besten, tollsten, schönsten, wie auch immer Berater, Schrägstrich-Beraterin. Und die geben einen gewissen Einblick auf ein Segment des Gesamtmarktes. Und dann hat der Berater, die Beraterin nachher ein Siegel. Aber auch da bei allen Vorteilen auch ein Nachteil dabei. Das ist ein netter Impuls. Der ist allerdings nicht ausreichend meines Erachtens, weil wenn sich von 26.000 Beratungen selbst 100 auf ein Siegel bewerben, dann habe ich immer noch 25.900, die auch gut sein könnten. Und letzter Punkt zu der Frage, die Siegelvergabe, die Rankings, das sind auch wirtschaftliche Veranstaltungen, für die dann irgendwo Geld fließt, um Lizenzen zu bekommen, um Siegel tatsächlich zu nutzen.
Was kann ich denn überhaupt tun, um einen guten Berater zu finden, mal abgesehen von den Wettbewerben?
Naja, da kann ich mich an ein relativ einfaches Vorgehen halten. Ich würde mal so 4 oder 5 Punkte einfach als Arbeitsschritte ganz kurz nennen. Zum einen muss ich mich fragen, wo soll denn beraten werden? Welcher Beratungsinhalt ist es denn eigentlich? Dann muss ich mir überlegen, wie soll beraten werden? Also brauche ich jemanden, der als Besserwisser daherkommt oder mehr so eine Art, ja, ich sag's mal ein bisschen flapsig, so einen Stuhlkreis mit mir bildet? Ja? Dritte Frage, wie groß sollte der Dienstleister werden? Muss das ein Beratungskonzern werden oder kann es nicht auch ein kleiner Einzelberater, ein Spezialist, ein Individualist sein? Vierte Frage, brauche ich jemanden aus meiner Branche? der meine Sprache spricht, oder jemand mit Erfahrung aus anderen Branchen, um einfach Dinge zu transportieren. Und die fünfte Frage, mit einer kleinen Klammer versehen, brauche ich jemanden, der aus meiner Region kommt oder national oder international berät, beraten kann und dadurch natürlich ganz andere Perspektiven einbringt. Und wenn ich das so ein bisschen, diese fünf Punkte einfach mal nehme, da so ein bisschen rüttel, dann bekomme ich aus dieser großen Menge von 26.000 Beratungsunternehmen, 160.000 individuellen Beratern, das ganze Feld ein bisschen zusammengedampft und dann macht es mir meinen Auswahlprozess schon deutlich leichter.
Werden Berater auch mal engagiert, um anstelle der eigenen Chefetage die unliebsamen Entscheidungen zu treffen, oder ist das ein Klischee?
Ich befürchte, es ist kein Klischee. Aber ganz, ganz schlechter Stil.
Lassen Sie uns zum Schluss einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Stichwort künstliche Intelligenz. Kann die künftig Beratung ersetzen, etwa weil sie ausrechnen kann, welche politischen Entscheidungen den größten Beifall bekommen oder wenigstens den geringsten Ärger provozieren?
Das ist eine super spannende Frage. Künstliche Intelligenz und Beratung, das ist momentan zum einen ein riesengroßes Beratungsthema, ne, wo die Berater zu ihren Kunden gehen und sagen, wir helfen dir dabei. Aber auch beratungsintern, ohne jetzt zu technisch werden zu wollen, da gibt es schon einige Aufgaben, die eine künstliche Intelligenz übernehmen kann. Ich habe da selber ein bisschen mit experimentiert. Das sind typische Aufgaben von Berufsanfängern, von Junior Consultants, die in Richtung Recherche, Übersetzungen, Zusammenfassungen von Texten gehen. Und selbst so erste Brainstorming-Aktivitäten kann ich mit einer künstlichen Intelligenz, mit einem Chatbot machen und sagen, Mensch, hilf mir doch mal bei dem und dem Thema weiter, und dann kommt ein Ergebnis zurück. Ist dieses Ergebnis das Gelbe vom Ei? Naja, Gott, weiß ich nicht. Ne? Aber ist es ein guter Anknüpfungs-, ein guter Startpunkt, um daran weiterzuarbeiten? Das auf jeden Fall. Also das heißt, da sehen wir schon erste Entwicklungen, noch an den einfachen Aufgaben, mehr unten, mehr bei den Berufseinsteigern. Kann eine künstliche Intelligenz in Zukunft eine komplette Beratungsfragestellung in Summe und ganz alleine bearbeiten? Da scheiden sich die Geister so ein bisschen, fragt man die Berater. Die sagen natürlich, nein, nein, um Gottes Willen, das wird nie gehen. Beratung ist immer ein sogenanntes People-Business. Guckt man von außen drauf und lässt ein bisschen die Fantasie spielen, dann würden mir da schon Szenarien einfallen, wo das in immer stärkerem Maße gelingen kann.
Wenn da mehr greifbar ist, reden wir gerne nochmal miteinander. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank für das Interesse.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.